Ich freue mich, dass wir heute Nachmittag oder wenn es so früh dunkel wird, dann möchte man schon gerade Abend sagen, dass wir uns miteinander ausrichten können für das kommende Jahr. Das ist ja so der erste Gottesdienst 2019 und ich habe gemerkt, dass ich ziemlich schnell im Alltagstrott wieder drin bin. Ich habe Leute begrüßt und irgendwie völlig aus den Augen verloren, dass wir ja ein neues Jahr haben. Also auch von meiner Seite ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Bei der Vorbereitung auf heute, da macht man sich natürlich Gedanken und stellt sich die Frage, was kann man denn als Ausrichtung für ein neues Jahr bringen? Was bewegt uns als Gemeinde? Welche Ausrichtung ist wichtig? Und ich habe mich für einen Text entschieden, der eigentlich romantischer nicht sein kann. Also wer ab und zu mal zu einer Hochzeit eingeladen ist, der wird feststellen, dieser Text ist der Hochzeitstext schlechthin. Also wer auf Romantik steht, der ist mit diesem Text sehr gut bedient. Von welchem Text werde ich wohl reden? Ja, ganz genau. 1. Korinther 13. Das ist der Hochzeitstext, wobei ich glaube, dass viele Ehepaare den überhaupt nicht verstehen. Also, wer gerne mitlesen möchte, der darf gerne den 1. Korintherbrief aufschlagen, Kapitel 13. Und es geht hauptsächlich um die ersten drei Verse. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Romantisch, gell? Außer das mit dem Verbrennen vielleicht. Das ist nicht ganz so romantisch. Ansonsten total romantisch. Der Fokus liegt ja offensichtlich extrem auf der Liebe. Und das ist ja etwas Großartiges. Und ich muss ehrlicherweise sagen, mir geht es so, immer bei diesem 1. Korinther 13 Kapitel, bei dem 13. Kapitel, dass ich sage, auf der einen Seite empfinde ich das Kapitel als total romantisch. Oh, da geht so das Herz auf. Ohne die Liebe, ja stimmt, ohne die Liebe geht wirklich gar nichts. Und auf der anderen Seite erschreckt mich das Kapitel. Es erschreckt mich zutiefst, es fährt so richtig in die Knochen und ich sage, puh, das ist noch gewagt, das sind heftige Aussagen, die muss man erstmal sacken lassen. Und das erschließt sich einem vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick. Aber wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, was für Schwergewichte diese Aussagen sind, die hier gemacht werden. In den ersten drei Versen, da werden immer im gleichen System, wird ein Gedanke entfaltet. Und das System ist so, dass man erst etwas in diesem Sprachstil, hyperbolisch nennt man das, also übertrieben, dass das Maximale formuliert. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel. Jetzt muss man wissen, bei den Korinthern war das etwas ganz außerordentlich Wichtiges. Die Korinther war eine Gemeinde, die offensichtlich stark begabt war im Sprachengebet. Und dieses Sprachengebet galt als Indikator für besonders geistliche Leute. Wer besonders geistlich war, wer besonders eng mit Jesus verbunden ist, der hat in verschiedenen Sprachen von Gott eingegeben, gesprochen. Und Paulus greift das hier auf. Und er übertreibt diesen Gedanken und sagt, sogar in der Sprache der Engel, wenn ich in diesen Sprachen reden würde, aber keine Liebe habe, bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Was meint er denn mit diesem Gedanken? Man könnte also zusammenfassen, wenn ich diese besonderen Fähigkeiten habe, aber keine Liebe, dann bewirkt das gar nichts. Denn genau das ist der Gedanke über diesen dröhnenden Gong oder eine lärmende Pauke. Ein Kapitel später, in Kapitel 14, Vers 9, sagt er Folgendes. Genauso ist es nun auch, wenn ihr in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, statt verständliche Worte zu gebrauchen. Wie soll man da wissen, was ihr sagt? Eure Worte verhallen im Wind. Paulus ist nicht gegen das Sprachengebet. Paulus ist dagegen, dass man das einfach nur benutzt, ohne dass es jemand erklärt, den Leuten, die dabei sind im Gottesdienst. Dass man es missbraucht als einfach etwas, um sich über andere zu erheben, um zu zeigen, zu demonstrieren, wie geistlich man unterwegs ist. Und Paulus sagt, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle, aber wenn ich zu euch komme, möchte ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ihr mich versteht, als 1000 Worte in einer Sprache, die keiner versteht. Denn das bewirkt ja nichts. Und das ist der Gedanke, den Paulus hier der Gemeinde vermitteln möchte. Er sagt, wenn ihr all diese wunderbaren Fähigkeiten habt, aber sie nicht in Liebe praktiziert, bewirkt das gar nichts. Deswegen unter anderem erschreckend. Das Zweite, was er hier sagt, Vers 2, wenn ich prophetische Eingabungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Mit anderen Worten, ein besonderes Wissen. Das erste waren besondere Fähigkeiten, die die Gemeinde hat. Und hier sagt er, ein besonderes Wissen. Ein besonderes Wissen. Und er geht auf Gaben ein, die er an anderen Stellen als besonders wertvoll für eine Gemeinde beschreibt. Prophetische Eingebungen, enthüllte Geheimnisse, die Gabe der Erkenntnis und sogar den Glauben, spricht er hier an. Also ein besonderes Wissen. Wir würden sagen, wow, solche Leute, zu denen kann man ja nur aufschauen, die solche Gaben besitzen. Und er sagt, das praktiziert ohne Liebe, dann bin ich nichts. Ich bin nichts. Und dann kommt er auf das Dritte zu sprechen. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Eine besondere Frömmigkeit spricht er hier an. Das erste war in Vers 1 eine besondere Fähigkeiten. Das zweite besonderes Wissen. Und das dritte eine besondere Frömmigkeit. Das erste, besondere Fähigkeiten ohne Liebe bewirkt nichts. Besonderes Wissen ohne Liebe, dann bin ich nichts. Besondere Frömmigkeit ohne Liebe nützt nichts. Dabei muss man doch sagen, hier in Vers 3, das ist doch eigentlich der größte Liebesbeweis, den jemand überhaupt geben kann. Jesus selber sagt in Johannes Kapitel 15, Vers 13, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hingibt. Der größte Liebesbeweis wird plötzlich nichtig ohne Liebe. Und jetzt verstehen wir auch, wieso dieser Text so erschreckend sein kann. Jetzt verstehen wir, dass dieser Text nicht nur romantisch ist, sondern manchmal auch uns den Atem stocken lassen können. Denn offensichtlich kann ich sogar den größten Liebesbeweis vollziehen, ohne wirklich Liebe zu haben. Als mir das beim Nachdenken über diesen Bibeltext bewusst geworden ist, dann bin ich richtig innerlich zusammengezuckt. Das will ich nicht. Das will ich nicht für mich persönlich, in meinem persönlichen Leben, und das möchte ich auch nicht für uns als Gemeinde. Ich möchte nicht, dass wir eine Gemeinde sind, die besondere, gesegnet sind mit besonderen Fähigkeiten, die gesegnet ist mit einer besonderen Frömmigkeit, mit einem besonderen Wissen, wo viele Gaben vertreten sind. Und das sind sie ja offensichtlich. Dass wir trotzdem an dem vorbeigleiten, was Gottes Wort hier sagt. Dass es nichts bewirkt, dass es nichts nützt und dass wir nichts sind, obwohl wir das alles ausführen und das alles tun. Was macht den Unterschied? Und wir haben es hier gelesen, was hier negativ formuliert ist. Das ist die Antwort auch in positiver Hinsicht. Wenn ich das habe und ausführe in Liebe, dann nützt es etwas, dann bewirkt es etwas, dann sind wir etwas. Die Liebe macht den Unterschied. Und welche Liebe hier gemeint ist, finden wir in den Versen 4 bis 7. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Wenn man über diese Definition der Liebe nachdenkt, dann kommt man, glaube ich, ziemlich schnell zu der Erkenntnis, so liebe ich nicht. Das schaffe ich nicht so zu lieben. Das ist ja unfassbar. Es ist toll, es ist eine wunderbare Vorstellung, aber wenn ich mir das so durchlese und meinen Namen da einsetze, Boris ist geduldig, Boris ist freundlich, Boris kennt kein Neid. Ja, spätestens da muss ich ja schon aufhören. Und wir merken schnell, wenn wir unsere Namen da einsetzen, ja, das sind wir nicht. So können wir nicht leben. Das ist eine Art von Liebe, die unserer Welt fremd ist. Weltfremde Liebe. Und weißt du was? Du liegst goldrichtig. Genauso ist es nämlich auch. Die Liebe, die hier beschrieben wird, ist nämlich die Liebe von Gott selbst, wie er sie uns in Jesus Christus zukommen lässt. Setze den Namen von Jesus ein und du hast eine Charakterbeschreibung unseres Herrn. So ist Jesus, so liebt Gott dich und mich. Jesus ist geduldig. Jesus ist freundlich, er kennt keinen Neid, er spielt sich nicht auf, er ist nicht eingebildet, er verhält sich nicht taktlos, er sucht nicht seinen Vorteil, er verliert nicht die Beherrschung und trägt uns nichts nach. Er freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber er freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Alles erträgt er und seine Liebe. In jeder Lage glaubt er an dich, an mich. Immer hofft er, allem hält seine Liebe stand. Es ist die Liebe Jesu, die uns hier begegnet. Erschreckend ist der Abschnitt, weil diese Erkenntnis, dass das eine weltfremde, nämlich göttliche Liebe ist, deswegen, weil es mich ja zum Scheitern verurteilt, oder? Da sagt Paulus, hey, all das kannst du tun und wenn du keine Liebe hast, ist das nichts. Dann bist du nichts, dann sind wir als Gemeinde nichts, wir bewirken nichts, wir machen hier nur irgendein frommes Geplänkel, wir machen hier nur irgendeine fromme Show, wir bemühen uns zwar irgendwas aufrecht zu erhalten, aber in seinem Kern ist es hohl, ist nichts dahinter. Sind das nur Platzpatronen, die hier verschossen werden? Da ist keine echte Wahrheit, keine echte Kraft dahinter. Und jetzt kommt der Clou in diesem Text. Und jetzt berühren wir den Kern des Evangeliums. Warum nämlich? Weil das Evangelium sagt, dass wenn Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus begegnet, er seine Liebe in unser Herz gießt und ausschüttet. Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Diese Stelle bedeutet nichts anderes, als dass Gott sagt, wenn du zu mir gehörst, dann befähige ich dich, so zu lieben, wie ich es tue, wie es hier in 1. Korinther 13 beschrieben wird. Ich gebe dir Anteil an dieser Liebe. Paulus betet ja für die Gemeinden. Und im Neuen Testament werden uns einige Gebete von Paulus berichtet, was er betet, was seine Anliegen sind für die Gemeinden. Interessanterweise betet er nie für die Umstände. Ist euch das mal aufgefallen? Er hätte allen Grund dazu. Die Gemeinden wurden echt verfolgt, unterdrückt, sie wurden fertig gemacht, Besitztümer wurden gepfändet, Gefängnisaufenthalte, Todesstrafen, alles war da. Paulus betet nie für Umstände. Wir dürfen trotzdem für Umstände beten, das möchte ich damit nicht sagen. Aber diese Gebete, die uns berichtet werden im Neuen Testament, zeigen, auf was Paulus sein Fokus gelegt hat, was ihm besonders wichtig war. Und jetzt hört euch mal Epheser 3, die Verse 17 und 18 an. Und diese Verse können eigentlich so als Zusammenfassung seines Gebetes für die Gemeinden angesehen werden. Epheser 3, Vers 17 und 18. Es ist mein Gebet, sagt Paulus, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Das ist die Zusammenfassung von Paulus Gebet. Und er sagt, mein Gebet ist nicht, dass eure Umstände sich ändern als erstes oder dass die Gottesdienste gelingen oder dass das alles einfach rund läuft oder was auch immer. Mein Hauptfokus für euch Gemeinden ist es, dass ihr die Liebe Gottes in all ihren Auswirkungen und Auswüchsen und Dimensionen erfasst. Das ist mein Gebet für euch als Gemeinde. Das ist der Kern. Dafür arbeite ich. Dafür lege ich mein Leben hin. Und er beschreibt es, ich gieße mein Leben aus für dieses Ziel. Neujahrsbesinnung, so heißt ja dieser Gottesdienst. Und das ist mein Wunsch, dass wir uns als Gemeinde genau darauf besinnen. Und genau darauf ausrichten. Und diese Erfahrung der Liebe Gottes kann unser Leben revolutionieren, völlig auf den Kopf stellen. Ich habe vor kurzem in diesem Buch hier, Geliebt von Wayne Jacobson, eine Geschichte gelesen, wie er wie eine Frau ihn anruft, eine gute Bekannte. Und sie ist im Unternehmen, im Kader. Und sie ruft ihn ganz aufgeregt an und sagt, Wayne, du musst mir helfen. Ich werde hier im Unternehmen der Lüge bezichtigt und du kennst mich. Wir sind gute Bekannte. Du kannst ja einen Brief schreiben und ich weiß, die Leute respektieren dich, die kennen dich auch. Und dann kannst du dieses Gerücht ein für alle Mal aus der Welt schaffen und das klären. Schreib bitte diesen Brief. Und dann ist alles gut. Und dieser Wayne Jacobson, der überlegt einen Moment und sagt, Jill, so heißt diese Frau, die ihn angerufen hat, er sagt, Jill, ich kann gerne diesen Brief schreiben, das ist kein Problem. Aber ist das nicht eine gute Gelegenheit, deinem Ruf zu sterben? Wayne, der Mann, der das gerade gesagt hat, sagte, ich habe mich selber verwundert über den Satz, den ich da gerade durchs Telefon weitergegeben habe und habe selber gestutzt, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto wahrer finde ich ihn. Ist das nicht eine gute Gelegenheit, deinem Ruf zu sterben? Er sagt, wenn ich diesen Brief schreibe, die Leute, die dich kennen, die brauchen den Brief nicht, um dir zu vertrauen. Und die Leute, die dir nicht vertrauen, die werden auch nicht diesem Brief vertrauen. Deinem Ruf sterben, mit anderen Worten, endlich aufzuhören, etwas sein zu wollen, deinen Ruf zu verteidigen, irgendjemand darzustellen, jemand sein zu wollen, mit Händen und Füßen deine Position behaupten zu wollen. Du kannst dich ganz in die Liebe des Vaters versenken und darin deine Ruhe finden. Dann kann sogar so eine Gerüchteküche dich nicht aus der Bahn werfen. Wer es gelernt hat, diese Liebe des Vaters in all ihren Dimensionen zu erfassen und darin zu reifen, der wird feststellen, dass ich plötzlich nicht mehr meinen Ruf krampfhaft festhalten muss. Der wird feststellen, dass das Leben an Leichtigkeit gewinnt. Es geht nicht mehr um meine Performance, es geht nicht mehr, was andere von mir denken, ob sie mich gut finden oder nicht gut finden, ob sie mich hübsch oder hässlich, dick oder dünn finden, ob ich jetzt ein guter Pastor bin oder ein schlechter Pastor bin. Dieses Urteil darf alleine Gott fällen. Wer es gelernt hat, in der Liebe des Vaters zu ruhen, der wird nicht jedes Mal zusammenbrechen, wenn gut gemeinte Kritik einen erreicht. Dann kann ich das annehmen und kann mein Verhalten optimieren oder meine Arbeit optimieren. Kritik wird mich nicht mehr zerschmettern. Genauso wenig werde ich stolz werden, weil ich weiß, es kommt letztlich auf die Liebe des Vaters an. Wer gelernt hat, in der Liebe des Vaters zu ruhen, der hört auf, für Jesus zu leben und beginnt, mit ihm zu leben. Der hört auf, in diesen Kategorien zu denken, was kann ich heute für Jesus tun? Was kann ich heute alles tun? Was kann ich für Jesus tun? Die Liebe des Vaters dreht den Spieß um. Es ist so, als würde ich am Morgen aufwachen und Jesus zu mir sagen, Boris, ich möchte heute Menschen verändern. Ich möchte heute Menschen berühren. Bist du dabei? Kommst du mit? Lässt du dich ein auf mein Projekt? Das ist mein Tag. Es sind meine Begegnungen. Es ist das, was ich tun möchte durch dich heute. Bist du dabei? Wir hören auf, für Jesus zu leben und beginnen, mit ihm zu leben. Und das wünsche ich mir so als Gemeinde. Das wünsche ich mir so, dass unsere Gottesdienste und unsere Predigten und unsere Begegnungen mit unseren Nachbarn oder im Dorf oder sonst irgendwo triefen von der Liebe des Vaters. Ich möchte, dass unsere Gottesdienste ein Ort werden, so wie damals die Frau, die in das Haus des Pharisäers kam, der Pharisäer, der mit vielen anderen Pharisäern und Jesus und seinen Jüngern zu Tisch lag und es gab ein Festmahl und sie haben ganz wichtige Gespräche geführt über tief theologische Ansichten, haben sich ausgetauscht, denn es waren ja alles gelehrte Leute. Und dann kommt diese Frau herein. Ich weiß nicht, wie sie sich da reingemogelt hat. Ihr schlechter Ruf eilt ihr voraus. Jeder weiß, was das für eine Hausnummer ist, diese Frau, was sie alles auf dem Kerbholz hat. Und sie kommt herein in diese Runde der einer erhabene Gesellschaft, geht zu Jesus, kniet sich vor ihn hin, gießt ein unglaublich kostbares Öl auf seine Füße, wäscht seine Füße mit diesem Öl, es vermischen sich ihre Tränen damit hinein. Und sie nimmt ihre Haare, löst sie und fängt an, mit ihren Haaren das abzutrocknen. Den Staub und den Schmutz, denn es heißt ausdrücklich im Text, dass Jesu Füße nicht gewaschen worden waren, obwohl eigentlich das zu einem guten Gastgeber gehören würde. Und sie trocknet diese Füße und dieser ganze Schmutz kommt in ihre Haare, aber das ist ihr offensichtlich völlig egal. Wer diese Situation liest und die kulturellen Gepflogenheiten von damals ein bisschen kennt, der, dem stockt der Atem und er sagt, schämt diese Frau sich denn nicht? Schämt sie sich denn nicht? Offensichtlich macht die Gegenwart Jesu uns schamlos frei. Alle Schande, alle Minderwertigkeit, alles, wofür ich mich schämen müsste, meine verbockte Vergangenheit, mein Versagen in dem oder dem Bereich, all das verliert seine Bedeutung in der Gegenwart von Jesus und in der Gegenwart von seiner Liebe, die hier beschrieben wird. Es ist diese Liebe des Vaters, die uns begegnet und uns schamlos frei macht. Scham kam in unser Leben mit dem Sündenfall. Adam und Eva, als sie Gott ihr Misstrauen ausgedrückt haben, indem sie sein Gebot übertreten haben, schämten sich, heißt es da, und sie versteckten sich vor Gott. In dem Moment, wo diese Sünderin zu Jesus kommt, wird diese Scham beseitigt. Etwas, was beim Sündenfall in das Leben von uns Menschen hineingekommen ist, wird in der Gegenwart von Jesus beseitigt. Wir werden schamlos frei. Wirklich frei. Das ist so herrlich. Und das ist so schön. Und das wird angedeutet in der ersten Aussage in Kapitel 13, Vers 8. Die Liebe vergeht niemals. Was bedeutet diese Aussage? Dass die Liebe etwas Ewiges ist. Und wenn wir jetzt schon lernen, in diesem Modus und dieser Ausrichtung der Liebe unterwegs zu sein als Gemeinde, dann knüpfen wir an etwas an, was vor der Erschaffung der Welt schon da war und was auf Gottes neuer Erde wieder in vollkommener Art und Weise da ist. Wir klinken uns ein in diese Sprache der Ewigkeit, in dieser Sprache Gottes. Er gibt uns jetzt schon hier auf der Erde die Möglichkeit, von der Scham und diesem Getrenntsein und diesem Weglaufen vor Gott frei zu werden und ganz bloß und offen mit allem, was ich bin, mit jeder Faser meines Lebens vor Gott zu stehen und das zu genießen, weil er mich völlig annimmt. Wie kann ich... Und jetzt spüren wir, was diese Liebe mit uns machen kann, was Paulus hier sagt. Wie kann ich dann noch mich schämen, mit anderen über Jesus zu reden? Wie kann ich mich davor schämen, zu sagen, ich gehöre auch zu diesem Jesus, denn das ist das Beste, was es gibt. Das ist das Beste, was man erreichen kann im Leben. Das Wertvollste und das Wichtigste. Wie geht das? Wie komme ich dahin? Und mit diesen Gedanken möchte ich abschließen. Wie komme ich dahin, dass das in mein Leben hineinkommt? Vielleicht sitzt du hier und sagst, Mann, das klingt so gut. Aber wie geht das? Schau, das kann keiner machen. Keiner kann das machen in deinem Herzen außer Gott allein. Keine Predigt kann das machen. Kein anderer Mensch kann das machen, das kann Gott allein. Und deswegen ist das Erste, was du tun kannst, um diese Liebe weiter in dein Leben fließen zu lassen, Gott darum zu bitten. Das Gebet erhört er doch so gerne. Vor einiger Zeit... Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe hier. So dieses Jahr war für mich eher so ein Wüstenjahr, oder? So drückt man es aus, eben wenn so die Verbindung und die Nähe zu Jesus wenig spürbar ist. Und in meinem Beruf ist das noch schwierig, wenn die Nähe zu Gott irgendwie nicht so spürbar ist, gell? Und ich habe angefangen zu beten und gesagt, Herr Jesus, das geht nicht. Ein Monat, zwei Monate, drei Monate gehen ins Land, es verändert sich nicht. Und ich lese und lese und lese und bete und mache mir Gebetslisten und was weiß ich nicht alles. Aber es gelingt einfach nicht und es ändert sich nichts. Eben diese Liebe, dass man das erkennt von dem, was Paulus da der Gemeinde in Ephesus schreibt, war nichts zu spüren. Und ich sage, Jesus, es wird Zeit, ich brauche jetzt Nahrung von dir. Langsam halte ich es nicht mehr aus. Und es zog sich und zog sich. Und zog sie, und es, ich glaube, es war September oder Oktober, wo ich, oh, es sind ein paar, die Uhr vergessen haben, umzustellen. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich vor Gott so auf den Knien bin und sage, Jesus, ich halte es nicht mehr aus. Über Monate bitte ich dich jetzt schon darum. Und es verändert sich gar nichts. Was ist hier los? Wenn du so weitermachst, lande ich im Burnout. Und in dem Moment, oh, und man weiß genau, wenn der Heilige Geist einen anspricht. Man weiß ganz genau, das ist ein Gedanke, der so klar und so dominant plötzlich da ist. Mit dem Heiligen Geist kann man nicht diskutieren. Das ist so einer seiner Wesensmerkmale. Er macht es liebevoll, aber man kann mit ihm nicht diskutieren. Ja, aber jeder Fluchtversuch, der läuft ins Leere. Was er sagt, das ist einfach, das steht felsenfest. Und so hatte ich so einen ganz klaren Gedanken. Ja, Boris, und was ist, wenn ich dich mit Burnout gebrauchen will? Und was ist, wenn gerade das mein Plan mit dir ist? Uff. Ich bin innerlich so richtig zusammengezuckt. Und es ist wie, als wären meine ganzen Anklagewellen auf so einen Wellenbrecher aufgelaufen. Puh, Vollbremsung. Moment, wie bitte? Und es hat einige Zeit gedauert, bis ich weiß es noch ganz genau, mich durchgerungen habe und Tränen waren da. Und ich habe gesagt, Jesus, weißt du was? Wenn das dein Plan mit mir ist, dass du mich mit Burnout, keine Ahnung, wenn ich auch nicht mehr hier arbeiten kann, was auch immer, wenn du mich so gebrauchen willst, dann darfst du das. Okay. Aber eins musst du mir versprechen, du darfst mich niemals loslassen. Und ich werde nie vergessen, was dann passierte. In dem Moment entstand eine Freiheit in meinem Büro, die war gewaltig. Auf einmal war diese drohende, schwere Wolke mit der Aufschrift Burnout, die jetzt über Monate über mir schwebte, war plötzlich weg. Die war plötzlich weg. Gottes Gegenwart war danach nicht auf einen Schlag wieder völlig da, nein. Aber ich wusste, Gottes Liebe hört doch nicht auf. Diese Wolke war plötzlich weg, ich war völlig frei und ich wusste, ob mit einer spürbaren Nähe Gottes oder ohne einer spürbaren Nähe Gottes, ob mit guten Predigten oder schlechten Predigten, was auch immer, die Liebe Jesu bleibt doch bestehen und macht mich schamlos frei. Gottes Wort kann das tun. Als erstes bitte ihn, dass er diese Liebe in dein Leben hineinfließen kann. Gottes Wort kann das tun und dafür brauchst du keine besonderen Fähigkeiten, Bücher oder Ausbildungen. Ich habe erlebt, wenn man einfach stumpf liest mit einem offenen Herzen, sagt Jesus, ich will, dass du redest und man liest, dann liest man und liest und liest und da passiert vielleicht kapitelweise gar nichts. Und dann, oh, und das ist so schön, wenn das passiert, wenn Gott plötzlich einen Vers, einen Satz, einen Gedanken so tief in dein Herz hineinlegt, das könnte kein Prediger auf der Welt so dich ansprechen. Das ist herrlich. Gottes Wort kann das. Und als drittes, verbringe Zeit mit Menschen, die in dieser Liebe des Vaters unterwegs sind. Halt die Augen offen. Schau auf Menschen, die diese Liebe suchen, in dieser Liebe leben und die allergisch reagieren auf Gesetzlichkeit. Das ist ein gutes Zeichen. Diese drei Dinge. Bitte Gott darum, dass er seine Liebe in dein Leben hineinfließen lässt. Lies in seinem Wort und verbringe Zeit mit Menschen, die in diesem Modus unterwegs sind. Und du wirst spüren, dass Gott dich hineinnimmt in seine Liebe und er wirst eine Dimension nach der anderen entdecken. Und egal, ob du 10, 20 oder 30 Jahre gläubig bist, wirst du plötzlich feststellen, dass sich auf einmal Räume von Gottes Liebe öffnen, wo du aus dem Staunen nicht mehr herauskommst. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Dafür möchte ich mich einsetzen im Jahr 2019. Dafür will ich meine Arbeitszeit und meine Freizeit einsetzen, dass das gelingt. Jeder Penny, hätte ich schon fast gesagt, auf der Welt ist es wert, dieses Ziel zu fördern, dass Menschen dieser Liebe begegnen. Willst du dabei sein? Willst du dich damit einklinken? Dafür möchte ich Gemeinde bauen. Dafür möchte ich mich einsetzen. Das ist großartig. Jetzt möchte ich euch wirklich danken für eure Geduld, dass ihr mir so lange zugehört habt. Und wir wollen jetzt noch miteinander ein Lied singen.